NDR Info. Norddeutschland.
Mit Birgit Hasselbusch, schön, dass Sie dabei sind. Die D-Day-Affäre bei der FDP. Generalsekretär Bijan Yesarei ist zurückgetreten, Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann auch. All das, nachdem ein Papier der FDP veröffentlicht worden war, darin wurden Maßnahmen zum Bruch mit der Ampel ausgearbeitet. Mit Begriffen zum Beispiel wie D-Day und offene Feldschlacht. Nach der Veröffentlichung, die besagten Konsequenzen, an der Spitze aber auch mit Christian Lindner, sollen viele nichts davon gewusst haben. Der in die Kritik geratene Parteichef sagte dazu gestern in den ARD-Tagesthemen.
Natürlich musste und muss ich mich prüfen. Ich bin immerhin eines der Gesichter der gescheiterten Ampel-Koalition. Und ich stecke jetzt mit meiner Partei auch in dieser äußerst schwierigen Situation. Aber ich glaube, dass die politische Entscheidung, die ich verantworte, unverändert richtig ist.
Der Parteichef Lindner sagt also, er habe von dem Papier keine Kenntnis gehabt. Mein NDR-Kollege Milat Kupay hat heute mit dem Bundestagsabgeordneten und niedersächsischen FDP-Landeschef Konstantin Kuhle gesprochen. Seine erste Frage war, Ihr Parteichef will davon nichts gewusst haben. Sie auch nicht?
Also die letzten Tage sind ja wirklich geeignet gewesen, das Bild der FDP in Sachen Verantwortungsbewusstsein und in Sachen Ernsthaftigkeit zu beschädigen. Und das ist eine sehr schlechte Sache, die die Diskussion davon ablenkt, worüber wir jetzt im Wahlkampf eigentlich reden müssten, nämlich über die wirtschaftliche Situation des Landes. Ich selber bin nicht Mitglied des Präsidiums und bin auch in die Abläufe im Hans-Dietrich-Genscher-Haus nicht eingebunden. Deswegen kenne ich derartige Papiere und auch andere Papiere aus der Parteizentrale nicht. Ich bin ja Vorsitzender der FDP in Niedersachsen und nicht im Bund. Und deswegen sind das nicht meine Angelegenheiten.
Gut, angenommen, Sie hätten Kenntnis davon gehabt und angenommen, es wäre tatsächlich ein Papier auf reiner Mitarbeiterebene. Ist das normal, eine politische Schlacht in der Politik vorzubereiten? Hätten Sie so etwas von Parteikollegen erwartet?
Ich bin jemand, der von Anfang an die Koalition mit SPD und Grünen für richtig gehalten hat. Ich glaube auch, dass es in der Koalition gelungen ist, viele wichtige Entscheidungen für das Land zu treffen. In einer schwierigen Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir es geschafft, dass das Land warm durch den Winter kommt, auch durch Planungsbeschleunigung im Bereich LNG-Terminals und viele andere Punkte. Und daran muss man sich messen lassen. Es ist allerdings so, dass jeden Tag in Deutschland Industriearbeitsplätze verloren gehen und seit vielen Monaten in dieser Koalition keine Einigkeit darüber besteht, wie man auf diese Situation reagieren soll. Und weil das so ist, haben sich alle Beteiligten auf ein mögliches Ende der Koalition vorbereitet. Und dass jetzt öffentlich darüber gesprochen wird, in welcher Form das bei der FDP erfolgt ist, das nehme ich zur Kenntnis. Ich bin mit dieser Sprache, ich bin auch mit diesem Duktus nicht einverstanden. Ich finde, Demokraten sollten einander keine Feinde sein, sondern bestenfalls politische Gegner mit unterschiedlichen Ansichten. Aber wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen. Diese Koalition war in Sachen Wirtschaftspolitik dermaßen am Ende, dass es jetzt gut ist, dass wir eine Neuwahl haben.
Aber Christian Lindner ist auch in Kritik geraten. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, das D-Day-Paper hat für Empörung gesorgt und er soll nichts davon gewusst haben. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer Reimann soll das mit verfasst haben. Diesbezüglich gab es auch zwei Rücktritte gestern. Also das ist keine optimale Ausgangslage für eine Nachbesetzung dieser Posten. Trotzdem werden sicher Nachfolger gesucht. Daher die Frage an Sie. Haben Sie schon Ihre Koffer gepackt?
Ich bin heute in meinem Wahlkreis unterwegs, weil ich als Kandidat für die Bundestagswahl aufgestellt werde, wenn meine Mitglieder im Kreisverband das wollen. Und darauf konzentriere ich mich, wieder in den Deutschen Bundestag einzuziehen als Kandidat, wenn meine Mitglieder das wollen, wenn die Wählerinnen und Wähler das wollen. Ansonsten bin ich Vorsitzender der Freien Demokraten hier bei uns im schönen Niedersachsen. Und das ist eine herausfordernde und ausfüllende Aufgabe. Und deswegen steht für mich ein Wechsel in eine andere Position derzeit nicht an.
Sagt Konstantin Kuhle, der niedersächsische Landesvorsitzende der FDP. In Hannover, da bleiben wir also, ist heute eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Laut Feuerwehr ist die Sperrzone rund um die medizinische Hochschule aufgehoben. Die Anwohner konnten zurück in ihre Häuser. Die Entschärfung sei komplett nach Plan verlaufen, hieß es von der Einsatzleitung. Und Julia Willkomm weiß mehr.
Alles lief reibungslos und es ging auch viel schneller als vorher gedacht. Schon am Nachmittag konnte die Sperrzone aufgehoben werden. Das lag auch daran, dass die rund 9000 Menschen, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, Polizisten vorbildlich mitgemacht haben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch die Medizinische Hochschule Hannover ist zufrieden. Hier hatten sich die Verantwortlichen ja lange auf diesen Tag vorbereitet. Der große Krankenhauskomplex konnte nicht evakuiert werden. Deshalb wurde auf Minimalbetrieb umgeschaltet und Patientinnen und Patienten, deren Gesundheitszustand es zuließ, wurden vorher entlassen.
Heute ist der 30. November. Seit April ist das Cannabis-Legalisierungsgesetz in Kraft. Während viele Cannabis-Clubs im Norden längst anbauen dürfen, müssen sogenannte Anbauvereinigungen in Schleswig-Holstein immer noch warten. Bis jetzt hat das Land noch keinen einzigen Antrag genehmigt. Aus Lübeck berichtet Hauke von Hallern.
Niedersachsen hat bereits geerntet. In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen sprießt es bereits, das Cannabis. Ganz anders in Schleswig-Holstein. Per Bollmeier aus Lübeck hat mit seiner Anbauvereinigung keine Genehmigung für den Anbau vom Land erhalten.
Wir rechnen erst kommendes Jahr mit einer Ernte. Wir müssen erst nach dem Registereintrag das Lizenzverfahren noch bewerkstelligen. Das heißt, wir müssen dort Führungszeugnisse, Gewerbeauszug sowie unsere Immobilie mit Sicherheitskonzept, Präventionskonzept und allem, was dazugehört, vorreichen. Und dann wird das Ganze erst abgenommen und erst dann können wir unsere Ernte einleiten. Ich hoffe, dass wir das bis März alles geschafft haben. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
Bollmeier kritisiert, dass das Verfahren in Schleswig-Holstein vergleichsweise kompliziert sei. Viele Vorgaben und viel Papierarbeit.
Wir wissen, dass zum Beispiel andere Bundesländer hier im Norden auch mit digitalen Portalen arbeiten, sodass die Meldung dort relativ kostengünstig gemacht werden kann im Vergleich zu den Schleswig-Holsteiner Verhältnissen.
Der Vorsitzende der Lübecker Anbauvereinigung bemängelt außerdem unterschiedliche Lizenzierungsverfahren je nach Bundesland. Die Kosten für die bürokratische Arbeit würden den Anbauvereinigungen zudem in Rechnung gestellt. Bollmeier rechnet für die Genehmigung und den ersten Monat Betrieb mit etwa 4.500 Euro. In Schleswig-Holstein werden noch 12 Anträge bearbeitet, heißt es aus dem Verbraucherschutzministerium. Das äußert sich nur schriftlich zu den langen Bearbeitungszeiten.
Grundsätzlich gilt, die Anträge müssen vollständig vorliegen, dann greift die Regelung der dreimonatigen Bearbeitungsfrist durch das Land Schleswig-Holstein. Bei den eingereichten Antragsunterlagen waren häufig Rückfragen und Nachforderungen seitens des Landes notwendig. Da die Antragstellenden ebenfalls mehrere Wochen für die Bearbeitung dieser Nachforderungen erhalten, nimmt die Antragsabwicklung einige Zeit in Anspruch.
In den nächsten Wochen könnten die ersten Genehmigungen erteilt werden, sofern die Antragsteller noch einige bauliche Veränderungen vornehmen, heißt es weiter aus dem schleswig-holsteinischen Verbraucherschutzministerium. Per Bollmeier dauerte das letztlich zu lang. Er hat seinen Antrag inzwischen zurückgezogen und will einen neuen Antrag in einem anderen Bundesland einreichen.
Was man natürlich frei wählen darf, ist den Sitz des Vereins. Somit haben wir einfach unseren Sitz nach Niedersachsen gelegt und im Zweifelsfall wären wir halt auch bereit, in Niedersachsen anzubauen. Weil Schleswig-Holstein Süden und Niedersachsen Norden ist nicht so weit voneinander entfernt, da kann man mit einer Stunde noch hinkommen. Und dann würde ich tatsächlich auch Niedersachsen als Anbaugebiet in Betracht ziehen. Also das hängt dann natürlich von der Entscheidung der zuständigen Behörde ab. Der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in dem Fall.
Vor mehr als 2,5 Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen. Der Krieg hat damals auch bei uns in Norddeutschland eine enorme Spendenbereitschaft ausgelöst. Verschiedene Verbände und Initiativen sagen nun, dieser Krieg droht langsam in Vergessenheit zu geraten und dadurch sei die Spendenbereitschaft mittlerweile enorm gesunken. Das bestätigt auch die ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein hat.
Gut ein Dutzend Menschen verräumt an einem frühen Sonnabendmittag in einer Lagerhalle medizinische Hilfsgüter. Betten, Medikamente und Untersuchungsgeräte stapeln sich bis unter das Dach der Halle nahe der Billwerder Bucht in Hamburg. Die Helferinnen und Helfer warten auf einen LKW. Der soll die Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Den letzten LKW haben sie vor mehr als 3 Monaten ins Kriegsgebiet geschickt. Kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hatten sie so viele Hilfsgüter, dass sie pro Woche 2 LKW aus einem eigenen Lager losschicken konnten, erzählt Organisatorin Oksana Ulan von der ukrainischen Ärztevereinigung in Deutschland.
Leider ist die Spendenbereitschaft sehr, sehr stark zurückgegangen und nach 23 hat sich das nicht mehr gelohnt. Da mussten wir Lager schließen. weil das Geld einfach verpufft wäre, dann sagen wir so, weil die Spenden einfach sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Das, was wir jetzt bekommen, sind meistens, wenn zum Beispiel ein Pflegeheim Betten austauscht oder ein Klinikstandort schließt, dann können wir wirklich auf die Sachen zurückgreifen.
Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist gesunken. Das bestätigen auch Zahlen großer Hilfsbündnisse. Die Johanniter-Unfallhilfe und die Aktion Deutschland hilft erklären auf NDR-Anfrage, dass vor allem zu Beginn des Kriegs besonders viel gespendet wurde. Umso gravierender ist der Rückgang jetzt. Jan Brockhausen von der Aktion Deutschland hilft.
Es ist generell so, dass die Menschen unmittelbar nach einer Katastrophe am ehesten bereit sind, Gelder locker zu machen, Spenden an uns zu veräußern. Da wurden wir auch über Gebühr bedacht mit großartigen Spendensummen. Und die Menschen haben teilweise sogar noch ein zweites oder drittes Mal gespendet. Irgendwann ist es aber auch so, dass dieses Geld vielleicht dann aufgebraucht ist und zudem auch andere Konflikte vielleicht den aktuellen in der Ukraine noch überlagern.
Im Jahr des Kriegsbeginns sind demnach aus Schleswig-Holstein noch mehr als 7 Millionen Euro unter dem Stichwort Ukraine auf das Spendenkonto der Aktion Deutschland hilft geflossen. Im Jahr danach waren es noch 600.000 Euro und dieses Jahr sind es bisher etwa 250.000 Euro. Dass die Spendenbereitschaft sinkt, ist dem Hilfsbündnis zufolge eine übliche Entwicklung. Grund dafür sind andere, neuere Krisen, aber auch die steigende Inflation und eine generelle Kriegs- und Konfliktmüdigkeit. Größere Institutionen wie Kliniken, deren Spenden gewichtig sind, haben zudem Sorge vor russischen Hackerangriffen. Sie wollen deshalb nicht, dass ihre Großspenden öffentlich werden, erklärt Oksana Ulan von der ukrainischen Ärztevereinigung.
Ich habe auch mehrere Kliniken, die uns was gespendet haben, die haben alle abgelehnt, dass wir die sogar auf der Seite erwähnen als große Spender, weil die einfach befürchten, dass von den Feinden der Ukraine angegriffen wird. Ob das jetzt Hackerangriff ist oder einfach Haus demoliert wird, man weiß es nicht. Und deshalb dürfen wir die nie irgendwo erwähnen.
Ulan selbst ist vor mehr als 30 Jahren nach Deutschland gekommen, hat hier eine Familie gegründet und mittlerweile mehr Lebenszeit in Deutschland als in ihrer ukrainischen Heimat verbracht. Durch den Krieg fühlt sie sich ihrer Heimat näher, sagt sie. Und auch wenn die Spendenbereitschaft sinkt, will sie ihre Heimat weiter unterstützen und aktiver um Spenden werben. Wann diese für eine nächste Hilfslieferung reichen, ist noch unklar.
Ein Bericht von Pia Klaus. Und soweit die Informationen aus Norddeutschland. Ihnen noch einen schönen Samstag mit unserem Programm. Jetzt heißt es aber erstmal Spot an für die Kindernachrichten.